Ich beginne mit einem Gebet zum Heiligen Geist. Himmlischer König, Tröster, du Geist der Wahrheit, überall bist du zugegen und alles erfüllst du. Hort der Güter, Spender des Lebens, komm und nimm Wohnung in uns. Mach uns rein von jedem Makel und rette, du Gütiger, unsere Seelen. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Gebet zum Heiligen Geist, das wir eben aus der Ostkirche gehört haben, zeigt uns, wie einfach die Technik Gottes ist. Überall bist du zugegen. Da brauchen wir kein Übertragungsgerät, das mehr oder weniger funktioniert, sondern die Verbindung steht einfach. Ganz einfach deshalb, weil die Initiative von Gott ausgeht, der immerzu mit uns in Verbindung ist, man sagt heute modern online ist, und es liegt jetzt nur an uns, ob wir die rechten Empfänger sind, die das Herz öffnen und die Ohren öffnen, um sein Wort zu hören und dann entsprechend auch die Antwort durch unser Leben zu geben. Und da sind wir eigentlich mitten auch in unserem Thema. Ich möchte einige Sätze aus dem 5. Kapitel bei Lukas vorlesen. Da heißt es, als Jesus am Ufer des See Genezareth stand, drängte sich das Volk um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das dem Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit vom Land wegzufahren. Dann setzte er sich und leerte das Volk vom Boot aus. Als er seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon, fahr hinaus auf den See, dort werft eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Doch, weil du es sagst, werde ich die Netze auswerfen. In diesen knappen Worten hat Simon, der Sohn des Jona, das Wichtigste gesagt, was über den Glauben gesagt werden kann. Ich habe das im ersten Vortrag ja schon anklingen lassen. Glaube ist nicht irgendwie eine Theorie, nicht eine Hypothese, nicht irgendein verstandesmäßiger Vorgang in mir, ein Surrogat etwa für das Wissen, das nicht vorhanden ist, sondern ist eine höhere Form der Erkenntnis, die durch Begegnung zustande kommt. Deswegen sagt ja Petrus, weil du es sagst. Wenn es ein anderer gesagt hätte, hätte er es nicht getan. Aber weil Jesus es sagte. Es ging also von Jesus eine Autorität aus. Und diese Autorität, die er ausstrahlte, war gepaart mit einer solchen Liebe. Und diese Liebe mit einer solchen Wahrheit und Wahrhaftigkeit, dass man gar nicht anders konnte, als sich auf ihn einzulassen. Also nehmen wir einmal an, dass zum Beispiel die Berufungsgeschichte am See Genezareth, wie sie bei Matthäus und bei Markus erzählt wird, in einer verkürzten Form, sich vielleicht genau so abgespielt hat, dass er vielleicht Jesus wie ein Fremder am See entlang ging und die Jünger dort fand, die Fischer, die ihre Netze ausbesserten und ihnen zurief, folget mir nach. Und dann heißt es, sie ließen ihre Netze, ihre Boote, ja auch ihre Familien, ließen sie im Stich und folgten Jesus nach. Nehmen wir einmal an, dass das eine Erstbegegnung gewesen wäre. Auch da würde gelten, dass von der Person Jesu eine solche Autorität ausstrahlte, eine solche Glaubwürdigkeit, Wahrhaftigkeit, aber auch Liebe, etwas derart Faszinierendes, dass sie gar nicht anders konnten. Und das ist der große Unterschied zwischen einem Demagogen, der andere missbraucht und sie sich gefügig machen will, und dem, der zur Freiheit beruft. Gewaltiger Unterschied. Es gibt ja Demagogen, die Menschen für sich in Beschlag nehmen und sie dadurch missbrauchen, indem sie ihren Willen brechen und sich gefügig machen und sie ihre Freiheit berauben. Bei Jesus ist es genau anders. Sie spüren in diesem Raum der Freiheit, den er anbietet, kann ich atmen, kann ich Mensch werden, kann ich wieder der sein, zu dem ich geschaffen bin. Das ist eigentlich das Geheimnis des Glaubens. Ich erfahre etwas, ich begegne dem, der diese Ausstrahlung der Liebe hat, der ein Herz für mich hat, der bereit wäre, das Äußerste für mich zu geben. Und auf diesen darf ich mich einlassen. Das ist ein Privileg. Wenn man einmal die Kehrtwende betrachtet, die Petrus beispielsweise später gemacht hat, der ja immer noch im Schwanken war und immer noch in seiner Schwäche wieder zurückfiel in seine alten Gewohnheiten, aber nach der Geistsendung, nach dem Pfingstfest, als er öffentlich auftrat im Tempel und Jesus verkündete und der Hohe Rat ihn festnahm und er und Johannes offen bekennen konnten, wir können unmöglich schweigen von dem, was wir gehört und gesehen haben. Da wurden sie ausgepeitscht. Und dann sind sie voll Freude heimgekehrt, weil es für sie ein Privileg war, jetzt dem etwas zu schenken, der sich an uns verschenkt hat. Das ist das, was der Glaube bewirkt. Und der Glaube kann nur einem geschenkt werden, der so die Wahrheit und die Liebe in Person ist, wie sie Jesus auch als Mensch war. Wie das im Ganzen, sagen wir mal, psychologisch erfahrbar war, das können wir nicht beschreiben. Da fehlt uns einfach nicht nur die Erfahrung, sondern da fehlen uns auch die Worte. Ich hatte das Privileg, am 4. Oktober des vergangenen Jahres, also am Fest des heiligen Franziskus, in Assisi zu weilen, wo ich selber einen Exerzitienkurs machte, also teilnahm an einem Exerzitienkurs. Und während dieses Kurses, also am 4. Oktober, kam Papst Franziskus nach Assisi und hat die heiligen Stätten besucht des Mannes, dessen Namen er als Papst ja angenommen hatte. Und da das Gedränge ja so groß war, dass es sich gar nicht gelohnt hätte, sich in das Getümmel zu stürzen, habe ich das meiste am Fernsehen beobachtet, am Bildschirm. Da ist man ja nah dran. Und da habe ich auch die Messe miterlebt und mitgefeiert, die Papst Franziskus vor dem Heiligtum San Francesco in Assisi auf dem Platz, der relativ klein ist, gehalten hat. Und da war es auffallend, dass er seine Predigt immer wieder übergehen ließ in das persönliche Gebet an Gott gerichtet. Das war auffallend. Da ist mir so wieder ein Stück deutlich geworden, wie Glaube immer etwas Dialogisches ist. Ich denke daran, wie der heilige Pfarrer von Ars, wenn er seine berühmten Katechismusstunden gehalten hat in dem kleinen Dorfkirchlein von Ars, wenn er so mit dem einen Auge auf die Zuschauer blickte und mit dem anderen Auge oder sein Gesicht immer wieder hinwendete zum Tabernakel, dass man spürte, all das, was er diesen Menschen sagte und was sie ganz tief ins Herz getroffen hat, das war gehört, das war lebendig gehört. Das war etwas Dialogisches. Er hat es von Christus empfangen und hat es weitergegeben. Es war also etwas, was nicht einfach aus ihm herauskam, sondern durch ihn hindurch ging. Und was auch gewissermaßen Antwort seines Herzens war. Also ich glaube, es ist wichtig, das zunächst einmal klarzumachen, dass wir nicht die letzten Mohikaner sind, wenn wir sagen, wir glauben, sondern der Glaube uns eine größere Form der Erkenntnis aus der persönlichen Begegnung mit Gott schenkt. Wenn also jemand mich fragt, sag einmal, was glaubst du? Und diese Frage vielleicht dann weitergehen lässt an eine andere Person, was glaubst du? Dann klingt das fast so, als wenn Glaube eine ganz unverbindliche Angelegenheit wäre, dass der eine das glauben darf, der andere jenes glauben darf, der andere seine eigene Meinung wieder haben darf. Aber es geht ja um eine verbindliche Wahrheit. Es gibt nur den einen wahren Gott. Deswegen ist Glaube nicht nur eine Privatangelegenheit, sondern geht alle Menschen an. Da gilt es natürlich zunächst einmal, den Begriff Glauben neu zu klären. Nämlich, ich sagte es schon, dass man Glaube auf keinen Fall auf dieselben Ebene wie verstandesmäßige Erkenntnis stellen darf. Wenn man das täte, wäre Glaube immer ein Defizit. Ein weniger Wissen, das ersetzt werden muss durch Glauben. Auf diese Ebene der verstandesmäßigen Erkenntnis gestellt, ist der Glaube natürlich etwas sehr Armseliges. Also, wenn jemand zum Beispiel gefragt wird, sage mal, wann war denn die Seeschlacht von Salamis? Und der sagt, ja, ich glaube, das war damals, ich weiß es selber heute nicht mehr, im Jahre vielleicht 300 vor Christus, dann wird der Lehrer sagen, ja, lieber Freund, du liegst falsch. Das bildest du dir ein, die Fakten sind anders. Da ist der Glaube, den er da ausspricht, ist ein Zeichen dafür, dass er nichts weiß. Fertig. Aber der theologische Glaube, der entspricht genau der Schau, die wir im Himmel haben werden. Wie im Himmel geschaut wird, so wird auf Erden geglaubt. Und es geht um dieselbe Wahrheit. Es geht um dieselbe Herrlichkeit Gottes, die beiden zuteil wird. Dem einen so, dem anderen so, je nach Fähigkeit der Wahrnehmung. So schenkt Gott uns den Glauben. Also man kann wirklich sagen, der Glaube ist eines der größten Geschenke, die Gott uns machen kann. Dass er uns schon hier auf der Erde gewissermaßen Anteil gibt an dem, was die Theologen nennen, die Visio Beatissima. Also die Schau, die uns glückselig macht im Himmel. Glauben heißt also, die Wirklichkeit mittels einer besonderen Wahrnehmung erkennen. Ein Erkennen auf höherer Ebene oder anders gesagt zum wahren Realismus durchdringen, zur wahren Wirklichkeit gelangen. Das hat einmal ein Theologe gesagt, der Glaube ist das Auge des Geistes. Wo andere nichts sehen, da bekomme ich diese Sicht geschenkt. Das ist wieder eine Analogie natürlich. Das Auge des Geistes. Natürlich hat der Geist eine andere Form der Wahrnehmung als unser sinnliches und leibliches Auge. Das eigentliche Erkenntnisorgan des Glaubens ist das Herz. Denn als die Jünger die beiden am Ostertag von Jerusalem nach Emmaus zurückgingen und Jesus ihnen begegnete und mit ihnen ins Gespräch kam, da auf einmal passierte etwas, was ihnen später erst richtig bewusst wurde, als sie sagten, brannte nicht unser Herz. Da war etwas im Herzen angekommen, was der Verstand überhaupt noch nicht begreifen konnte. hinter dem der Verstand weit hinterherhinkte. Im Herzen war schon etwas da und ihre Augen waren noch gehalten und ihr Verstand war noch eingetrübt. Aber im Herzen war er angekommen. Später gingen ihnen dann die Augen auf. Also kann man wohl sagen, dass, weil der Verstand hinter der Herzenserkenntnis herhinkt, die Herzenserkenntnis das eigentliche Organ der Wahrnehmung ist in Sachen des Himmelreiches. Die Theologen des Mittelalters haben das ja so gesagt: Fides querens intellectum. Der Verstand, der Glaube fragt beim Verstand nach: Du, sag mir, wie kann ich das in Worte bringen, was in meinem Herzen schon längst angekommen ist? Und da gibt es Menschen, die von Gott die besondere Fähigkeit bekommen haben, als große Theologen so etwas auszusprechen, wie es etwa Benedikt XVI. Getan hat, der uns wirklich die Wahrheiten Gottes in einer wunderbaren Weise dargelegt hat. Es gibt aber Menschen, die das gar nicht können und die dennoch tiefgläubig sind, die darüber vielleicht gar nicht sprechen können, aber es leben und erleben und voll Freude sind. Also wie gesagt, das ist ganz verschieden. Entscheidend ist das Herz. Und da merken wir auch, dass der Glaube nicht eine Sache für einen bestimmten Intelligenzquotienten ist. Dass nur der glauben kann, der eine bestimmte Fähigkeit logischer Konstrukte für sein Gehirn hat. Es gibt zum Beispiel religionsähnliche Systeme. Ich denke zum Beispiel an die Anthroposophen. Die Anthroposophen haben eine Lehre, die ein normaler, einfacher, schlichter Arbeiter überhaupt nicht versteht. Das Christentum dagegen hat eine Lehre, die jeder einfache Mensch begreifen kann. Der heilige Augustinus hat einmal von der Vetula gesprochen, von der alten Frau. Das kommt ja von dem Wort vetus, alt, lateinisch. Eine Vetula ist eine alte Frau. Und Augustinus sagt, eine Lehre, die nicht von einer alten Frau erkannt und begriffen werden kann, ist nicht die Lehre Christi. Denn die christliche Lehre und Botschaft ist eine Religion für die Armen, für die ganz einfachen Menschen. Deshalb haben oft die einfachen Menschen einen leichteren Zugang zum Glauben. Nicht, weil sie etwa primitiv sind, sondern weil sie wie die Kinder sind, wie Jesus es in den Seligpreisungen sagt. Selig die Armen im Geiste, die arm sind vor Gott. Der große Physiker und Philosoph und Mathematiker Blaise Pascal, 1662 verstorben, der hat ja auch einen ähnlichen Erkenntnisweg durchlaufen. Zunächst einmal sehr eingebildet auf seine Verstandesfähigkeiten hat er sich etwas hochnäsig vom katholischen Glauben verabschiedet, weil er meinte, wir leben in einem Jahrhundert, in dem der Verstand alles erkennen kann. Und dann ist er demütig zum Glauben zurückgekehrt, nachdem er das berühmte nächtliche Erlebnis hatte, das er in einer Denkschrift niedergeschrieben hat. Das war nach seinem Tod in sein Futter seiner Jacke eingenäht fand. Und da hat dieser große Geistesmann Blaise Pascal erkannt, das Herz hat eine Logik, die der Verstand nicht kennt und den Verstand weit übersteigt. Die Logik des Herzens hat er das genannt. Also eine Erkenntnisfähigkeit, die allein für die göttlichen Dinge da sein kann, wo der Verstand überhaupt nichts mehr bewirkt. Also Glaube ist insofern ganz vernünftig, nicht weil ich das begreife, was ich glaube inhaltlich, sondern weil ich dem begegnet bin, der mir absolut vertrauenswürdig begegnet. Das ist eigentlich das Argument der Vernünftigkeit des Glaubens. Deswegen sagt Petrus, weil du es sagst, werde ich die Netze auswerfen. Also dieser dialogische Aspekt des Glaubens ist ganz wichtig. Glaube kommt aus der ganz persönlichen Begegnung mit dem Herrn. Wenn zu mir zum Beispiel einer sagt, dass er auch ein gläubiger Christ ist, dann pflege ich sofort zu fragen, betest du? Wenn er betet, dann ist er gläubig, weil der Glaube, wie gesagt, dialogisch ist. Wenn er aber sagt, ich bete nicht, dann ist er auch nicht gläubig. Dann hat er zwar eine Meinung, denn es gibt so Leute, die antworten dann auf die Frage, glaubst du an Gott? So etwa mit den Worten, naja, ein höheres Wesen muss es ja wohl geben und so in diesen Floskeln. Aber eine persönliche Begegnung mit Gott ist so unanfechtbar, dass sie durch kein Argument mehr ausgehebelt werden kann. Wenn einem Menschen, der in der lebendigen Glaubensbeziehung mit Gott lebt, das streitig gemacht wird, dass er glaubt und dass der Glaube vernünftig ist, dann wird er nur entgeistert schauen, wird sagen, tut mir leid, aber ich lebe ja in der dauernden Begegnung mit ihm. Mir kannst du das nicht mehr ausreden. Ich erinnere mich, es war um die Zeit des Zweiten Vatikanischen Konzils. Damals gingen ja so manche Strömungen auch durch die Theologie hindurch. Und da las ich ein Buch, das ein Holländer verfasst hatte, ein holländischer Theologe über das Gebet. Und da hat er geschrieben, also eigentlich brauchen wir gar nicht mehr zu beten, denn Gott weiß ja schon alles. Ich brauche ihm doch gar nichts zu erzählen. Also ist das Gebet doch eigentlich völlig sinnlos. Und das hat mich damals sogar überzeugt. Da bin ich mit dem Buch zu meiner Mutter gegangen, habe gesagt, Mutter, das musst du mal lesen. Das ist ein ganz neuer Aspekt, wie der über das Gebet spricht. Wir brauchen gar nicht mehr zu beten. Der liebe Gott weiß schon alles. Meine Mutter hatte eine ganz schlichte Antwort. Alles Quatsch, alles Unsinn, fertig. So reagiert der einfache Mensch. Und der einfache Mensch lässt sich das nicht nehmen, was seine ständige Erfahrung ist. Denn meine Mutter war eine Betende und Glaubende und nicht eine Theoretisierende am grünen Tisch. Und wenn einmal eine Theologin wie die Heinemann, wie heißt sie mit Vornamen? Uta Hanke Heinemann. Wenn die also sagt, auf die Frage, ob sie denn betet, die Antwort gibt, ich bete nicht, sondern ich denke, dann ist das ein Zeichen, dass sie vom Glauben überhaupt nichts versteht. Also wie gesagt, wer in diesem Dialog ist, der lebt in einer solchen Selbstverständlichkeit des Glaubens, dass ihm das nicht mehr genommen werden kann. Sie wissen ja, das lateinische Wort credere, das ja Glauben bedeutet, hat seinen etymologischen Ursprung in cor dare, sein Herz geben. Ich gebe mein Herz. Nicht einfach so ins Ungewisse hinein, sondern weil er sein Herz mir zuerst gegeben hat. Die Initiative zum Glauben geht immer von Gott aus. Denn wie sollte ich ihm begegnen, wenn er sich nicht auf meine Ebene herunterlassen würde? Das ist ja genau das Geheimnis der Epiphanie und der Menschwerdung Gottes, die wir in diesen Tagen gefeiert haben und noch feiern. dass Gott sich herunterlässt auf unsere Ebene, dass er die Initiative ergreift. Und deswegen, weil er sein Herz an uns verschenkt, dürfen wir auch unser Herz an ihn verschenken. Deswegen kann man wirklich mit Fug und Recht sagen, Glaube ohne Gebet ist kein Glaube. Das Christentum ist deshalb, weil Gott den ersten Schritt auf den Menschen hin getan hat, eine Offenbarungsreligion, wie wir sagen. Also, es heißt ja, wie wir auch in diesen Tagen oft gehört haben, am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort ist Fleisch geworden. Das ist natürlich wieder ein analoges Sprechen. Wenn wir diesen Begriff Wort hören, denken wir immer an das gesprochene Wort, das mehr oder weniger akustisch bei uns ankommt und wenn es Glück hat, sogar noch ins Herz eindringt und zu einem Verständnis führt. Aber wir hören das immer nur akustisch. Aber bei Gott bedeutet das Wort mehr. Bei ihm bedeutet Wort, dass er aus sich herausgeht gewissermaßen. Dass wenn er sich äußert, dann entäußert er sich. Das bedeutet bei ihm Wort. Bei ihm war am Anfang schon, man kann es auch so sagen, die Liebe. Denn Gott geht aus sich heraus. Die Liebe geht aus sich heraus. Die Liebe überliefert sich, gibt sich in die Hände der anderen, verschenkt sich. Und daraus ist der Mensch geworden. Am Anfang war das Wort und das Wort ist Fleisch geworden. Und deswegen, weil das Wort eben nicht beim Menschen war, sondern bei Gott, deswegen kommt der Glaube immer auch vom Hören. Wobei das Hören wiederum nicht nur eine rein akustische Angelegenheit ist, aber durchaus auch sein kann. Deswegen muss es eine Glaubensverkündigung geben, die auch akustisch hörbar ist, aber das eigentliche Hören geschieht im Gebet. Wir werden da wahrscheinlich noch einmal drauf zu sprechen kommen, dass das Gebet ja an erster Stelle nicht ein Reden mit Gott ist, sondern ein Hören auf Gott. Er hat mir etwas zu sagen und ich höre auf ihn und lasse mich ganz auf ihn ein. Und so ist das Beten eigentlich mehr ein Antworten auf das, was Gott mir sagt. Natürlich ist auch das Wort der Heiligen Schrift offenbarte Wahrheit. Doch am Anfang der Heiligen Schrift steht nicht irgendeine Menschenerkenntnis, die einem Autor in die Feder geflossen ist, sondern am Anfang der Heiligen Schrift steht die Gotteserfahrung, steht die Initiative des Heiligen Geistes. Also wenn Sie es so nehmen wollen, die ganze Heilige Schrift, egal welche literarische Form sie auch hat, der verschiedenste literarische Formen, es gibt zum Beispiel Erlebnisberichte wie die Apostelgeschichte, es gibt Briefe, die von Paulus oder von Petrus und Johannes und Jakobus geschrieben worden sind, es gibt Evangelienberichte aus dem Leben Jesu, es gibt prophetische Schriften im Alten Bund, es gibt Psalmengebete, wunderbar. Die Psalmen sind ja nun wirklich eine Fülle, die alles umfassen, was man mit Gebet etwa beschreiben könnte. Aber alles kommt aus Gotteserfahrung. Die ganze Heilige Schrift ist sozusagen geronnene, in Buchstaben gefasste Gotteserfahrung. Und deswegen kann sie auch wieder zur Gotteserfahrung werden für den Leser, wenn er gläubig liest, sich auf das Sprechen des Heiligen Geistes verlässt und nicht so sehr auf die Philologie wie sie in manchen exegetischen Büchern bis zum Exzess getrieben wird. Denn es ist ein Sprechen Gottes in mein Herz hinein, aus Gottes Erfahrung zur Gottes Erfahrung. Und deswegen ist es auch so für den Verkünder des Wortes Gottes, das Wort Gottes, das er liest, muss er gewissermaßen so assimilieren, also so in sich aufnehmen, dass es wieder Fleisch werden kann in ihm, in seiner Person. Und dann kann es wieder zeugnishaft verkündet werden. Was ich manchmal so einschläfernd finde, sind Predigten, die heruntergelesen werden. Und es gibt heute leider viele, viele Prediger, die ihre Predigten nur noch ablesen. Und da spürt man, der steht gar nicht dahinter. Das ist nicht sein Herz, was da spricht, sondern irgendeine Theorie, die er da vorliest. Es wird etwas referiert. Ich mag also zum Beispiel auch nicht den Ausdruck Gemeindereferent. Es wird nichts referiert. Es wird etwas bezeugt. Das ist der Unterschied. Und bezeugen kann man nur das, was assimiliert ist, was in mich eingegangen, ein Teil meines Wesens geworden ist und jetzt sich wie zeugnishaft ausspricht zu den Menschen hin. Und das kommt an. Das bindet. Da merken die Leute sofort, der glaubt das, was er sagt. Der lebt in dem, was er sagt. Und dann wird natürlich auch beobachtet, ist sein Lebensdeckungsgleich mit dem, was er verkündet. Ist übrigens eine der grundsätzlichen pädagogischen Regeln, dass man einem Menschen wirklich nur einen Weg zeigen kann, wenn man ihn selber geht. Wenn die Eltern den Kindern etwas befehlen, was sie selber nicht tun, du musst sonntags in die Kirche gehen, du musst zur Beichte gehen, sie gehen aber selber nicht hin, dann wird das Kind davon überhaupt nie überzeugt werden. Das ist ein Thema für sich. Also wie gesagt, die ganze Heilige Schrift ist geronnene Gotteserfahrung, die wieder lebendig werden kann, wenn der Heilige Geist sie mir interpretiert und ich offen bin für das Sprechen Gottes, ihm darin zu begegnen. Deswegen hat auch Jesus immer wieder gesagt, ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Also er selber steht unter dem Gesetz des Dialogischen. Er selber ist in der ständigen Begegnung mit dem Vater. Und deswegen ist auch das Geheimnis seiner Verkündigung das nächtliche Gebet mit dem Vater, das für ihn eigentlich die Quelle war, aus der er immer getrunken hat. Deswegen sagt er an anderer Stelle, der Vater, der mich gesandt hat, bürgt für die Wahrheit. Und was ich von ihm gehört habe, das sage ich der Welt. Wir spüren also Glaube, das ist nicht etwas für irgendwelche Dofis, sondern Glaube ist etwas für Menschen, die ein offenes Herz haben für die Wahrheit. Johannes der 23., der das Zweite Vatikanische Konzil ausgerufen hat, hat gesagt, wer glaubt, der zittert nicht. Er überstürzt nicht die Ereignisse, er ist nicht pessimistisch eingestellt, er verliert nicht die Nerven. Glauben, das ist Heiterkeit, die von Gott kommt.